NDR Info. Norddeutschland.
Im Studio mit Milat Kupay. Guten Morgen. Was ist da los bei der FDP? Wir haben es ja gerade gehört mit unserem Korrespondenten in Berlin, hier bei uns im Programm. Der Generalsekretär Bijan Csirszárai ist gestern zurückgetreten, Bundesgeschäftsführer Reimann ebenfalls. Das sogenannte D-Day-Papier der FDP ist veröffentlicht worden. Darin wurden Maßnahmen zum Bruch mit der Ampel ausgearbeitet. Dieser Begriff D-Day, der steht auch in dem Papier drin. Auch der Begriff Feldschlacht kam darin vor. Nachdem das öffentlich wurde, wurden die besagten Konsequenzen gezogen, aber an der Spitze auch ihr Parteichef Christian Lindner. Er soll von nichts gewusst haben. Der in die Kritik geratene Parteichef sagte dazu gestern in den ARD-Tagesthemen.
Natürlich musste und muss ich mich prüfen. Ich bin immerhin eines der Gesichter der gescheiterten Ampelkoalition. Und ich stecke jetzt mit meiner Partei auch in dieser äußerst schwierigen Situation. Aber ich glaube, dass die politische Entscheidung, die ich verantworte, unverändert richtig ist.
Sagt FDP-Parteichef Christian Lindner. Er hat also keine Kenntnis gehabt von diesem Papier. Ich habe vor der Sendung gesprochen mit dem Bundestagsabgeordneten und Landesvorsitzenden der FDP, Konstantin Kuhle. Meine erste Frage: Ihr Parteichef wollte davon nichts gewusst haben, Sie auch nicht?
Also die letzten Tage sind ja wirklich geeignet gewesen, das Bild der FDP in Sachen Verantwortungsbewusstsein und in Sachen Ernsthaftigkeit zu beschädigen, und das ist eine sehr schlechte Sache, die die Diskussion davon ablenkt, worüber wir jetzt im Wahlkampf eigentlich reden müssten, nämlich über die wirtschaftliche Situation des Landes. Ich selber bin nicht Mitglied des Präsidiums und bin auch in die Abläufe im Hans-Dietrich-Genscher-Haus nicht eingebunden, deswegen kenne ich derartige Papiere und auch andere Papiere aus der Parteizentrale nicht. Ich bin ja Vorsitzender der FDP in Niedersachsen und nicht im Bund, und deswegen sind das nicht meine Angelegenheiten.
Gut, angenommen, Sie hätten Kenntnis davon gehabt und angenommen, es wäre tatsächlich ein Papier auf reiner Mitarbeiterebene. Ist das normal, eine politische Schlacht in der Politik vorzubereiten? Hätten Sie so etwas von Parteikollegen erwartet?
Ich bin jemand, der von Anfang an die Koalition mit SPD und Grünen für richtig gehalten hat. Ich glaube auch, dass es in der Koalition gelungen ist, viele wichtige Entscheidungen für das Land zu treffen. In einer schwierigen Situation aufgrund des Krieges in der Ukraine haben wir es geschafft, dass das Land warm durch den Winter kommt, auch durch Planungsbeschleunigung im Bereich LNG-Terminals und viele andere Punkte. Und daran muss man sich messen lassen. Es ist allerdings so, dass jeden Tag in Deutschland Industriearbeitsplätze verloren gehen und seit vielen Monaten in dieser Koalition keine Einigkeit darüber besteht, wie man auf diese Situation reagieren soll. Und weil das so ist, haben sich alle Beteiligten auf ein mögliches Ende der Koalition vorbereitet. Und dass jetzt öffentlich darüber gesprochen wird, in welcher Form das bei der FDP erfolgt ist, das nehme ich zur Kenntnis. Ich bin mit dieser Sprache, ich bin auch mit diesem Duktus nicht einverstanden. Ich finde, Demokraten sollten einander keine Feinde sein, sondern bestenfalls politische Gegner mit unterschiedlichen Ansichten. Aber wir müssen die Kirche auch mal im Dorf lassen. Diese Koalition war in Sachen Wirtschaftspolitik dermaßen am Ende, dass es jetzt gut ist, dass wir eine Neuwahl haben.
Aber Christian Lindner ist auch in Kritik geraten. Wir dürfen trotzdem nicht vergessen, das D-Day-Paper hat für Empörung gesorgt und er soll nichts davon gewusst haben. Der ehemalige Bundesgeschäftsführer Reimann soll das mit verfasst haben. Diesbezüglich gab es auch zwei Rücktritte gestern. Also das ist keine optimale Ausgangslage für eine Nachbesetzung dieser Posten. Trotzdem werden sicher Nachfolger gesucht. Daher die Frage an Sie. Haben Sie schon Ihre Koffer gepackt?
Ich bin heute in meinem Wahlkreis unterwegs, weil ich als Kandidat für die Bundestagswahl aufgestellt werde, wenn meine Mitglieder im Kreisverband das wollen. Und darauf konzentriere ich mich, wieder in den Deutschen Bundestag einzuziehen als Kandidat, wenn meine Mitglieder das wollen, wenn die Wählerinnen und Wähler das wollen. Ansonsten bin ich Vorsitzender der Freien Demokraten hier bei uns im schönen Niedersachsen. Und das ist eine herausfordernde und ausfüllende Aufgabe. Und deswegen steht für mich ein Wechsel in eine andere Position derzeit nicht an.
Sagt Konstantin Kuhle, der Landesvorsitzende der FDP in Niedersachsen. Heute endet bei VW die Friedenspflicht. Damit werden Warnstreiks wohl immer wahrscheinlicher. Auch weil im Tarifstreit Volkswagen die jüngsten Vorschläge von IG Metall und Betriebsrat zur Kostenentlastung als nicht ausreichend verworfen hat. Die Maßnahmen würden das Unternehmen überwiegend nicht nachhaltig finanziell entlasten. Helmut Eickhoff erklärt, wie Volkswagen zu dem Schluss kommt.
Volkswagen sagt, wir haben das Ganze intensiv geprüft und kommen zu einem anderen Ergebnis. Konkret geht es um die Summe von 1,5 Milliarden Euro. So viel Geld könnte mit den Maßnahmen eingespart werden, meinen IG Metall und Betriebsrat. Die Belegschaft würde dabei auf Tariferhöhungen verzichten, auf Boni und dann dort, wo es geht, Arbeitszeit runterschrauben. Volkswagen aber sieht das anders. Kurzfristig könnten sich positive Effekte ergeben, heißt es. Das genannte Einsparpotenzial sei aber auch nach intensiver Analyse nicht feststellbar. Die Gewerkschaft IG Metall zeigte sich enttäuscht. Konstruktive Vorschläge würden einfach so abgebügelt, so ein Sprecher. Die Gewerkschaft sei einen Riesenschritt auf VW zugegangen, das Unternehmen hingegen beharre auf den Maximalpositionen. In anderthalb Wochen wollen das Unternehmen und die Arbeitnehmerseite weiter verhandeln. Warnstreiks hatte es in dem Konflikt bislang nicht gegeben. Das könnte sich aber bald ändern. Am Wochenende endet die Friedenspflicht.
NDR Info. Perspektiven. Auf der Suche nach Lösungen.
Wie kann Inklusion funktionieren? Wie können Menschen mit Behinderung besser in den Arbeitsmarkt integriert werden? Und was braucht es, damit sie sichtbarer in den sozialen Medien werden? In Winsen an der Lohe in Niedersachsen wird eine inklusive Social-Media-Agentur aufgebaut, die all diese Themen angehen will. Super Social heißt das Projekt. Marie Schiller hat die Agentur besucht und sich angeschaut, wie ein Werbefilm entsteht.
Du darfst jetzt schon mal den Akku reinmachen. Hier, die zwei goldenen Dinger auf die zwei goldenen Dinger.
Das Goldene muss mich anlächeln.
Das Goldene muss dich anlächeln.
Genau, das Goldene muss dich anlächeln.
Die Kamera für den Dreh vorbereiten. Akkus rein, Speicherkarte rein. Das gehört zum neuen Arbeitsalltag von Paul Paulsen. Seit April arbeitet er bei Super Social, der neuen inklusiven Social-Media-Agentur in Winsen an der Luhe. Davor war sein Arbeitsplatz in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung.
Die Arbeit ist hier nicht so eintönig wie in meiner alten Werkstatt. Hier ist es halt sehr viel abwechslungsreicher, hier ist man öfters draußen unterwegs. Wir sind auch halt oft auf Filmdrehs unterwegs. Machen Shootings.
Neben Paul gehören noch drei weitere Menschen mit Behinderung zum Team der Agentur. Ihr Ziel ist, eine echte, leistungsfähige Firma aufzubauen. Schon im kommenden Jahr wollen sie Aufträge von externen Kundinnen und Kunden annehmen, Texte, Fotos und Videos für deren Social-Media-Kanäle erstellen, zum Beispiel über Produkte der Kunden, Jobangebote oder Veranstaltungen. Mit Kameratechnik und Bildbearbeitungsprogramm hatten die meisten vorher nichts zu tun. Deshalb werden sie in den ersten Monaten umfangreich geschult, erklärt Annabelle Lawitschka-Rotha.
Wir lernen das alles in unserem Tempo, so wie wir das brauchen und so oft wir das brauchen, weil nicht jeder lernt gleich schnell oder behält gleich alles im Kopf.
Zum Team gehören außerdem ein Kommunikationsdesigner und eine Fotografin.
Und jetzt kannst du nämlich anfangen, dir dein Bild zu bearbeiten. Du kannst Belichtung, Kontrasten, alles, was du immer sonst so bei den Bildern auch machst.
Leonie Schmieter hat viele Jahre als Produktfotografin gearbeitet, hat dann aber einen anderen Job gesucht. Einen sinnvolleren, sagt sie.
Ich habe sonst vorher so gut wie nie mit Menschen mit Behinderungen zu tun gehabt, was eigentlich sehr schade ist. Man hat ja doch vielleicht so eine Grundvorstellung, was das ist oder was Menschen mit Behinderung vielleicht mitbringen. Und dass es da so eine Vielfalt gibt und man das auch oft gar nicht auf den ersten Blick vielleicht merkt. Oder eben auch den Menschen viel mehr zutrauen kann, als man das ursprünglich vielleicht gedacht hat.
Wie sie in der Agentur zusammenarbeiten wollen, wer welche Aufgaben übernehmen kann, wie sie ihre Arbeitszeiten gestalten wollen. Das alles entwickeln die sechs Mitarbeitenden von Anfang an zusammen.
Unsere ersten Erkenntnisse, dass erstmal alles irgendwie doch ganz anders ist, als man das so aus der Vergangenheit kannte. Ja, es geht alles langsamer als auf dem ersten allgemeinen Arbeitsmarkt. Man braucht mehr Wiederholung, mehr Pausen.
Hinter dem Projekt steckt die Lebenshilfe Lüneburg-Harburg. Sie will einen neuen Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung schaffen, außerhalb von Werkstätten. Katja Zobel ist bei der Lebenshilfe für den Bereich Arbeit und Teilhabe zuständig. Sie sieht in dem Projekt Super Social eine Chance zu beweisen,
dass es möglich ist. Dass es möglich ist, wenn man gründet, von vornherein zu überlegen, okay, ich möchte das inklusiv gründen. Welche Bedingungen brauche ich? Wie muss ich die strukturieren? An was muss ich denken?
Regionale Partner wie eine Marketingagentur helfen dabei mit ihrer Expertise. Das Projekt ist laut niedersächsischem Entwicklungsministerium deutschlandweit einzigartig. Land und EU fördern die inklusive Social-Media-Agentur mit mehr als 500.000 Euro. Die Projektphase läuft insgesamt 3 Jahre. Danach soll die Social-Media-Agentur konkurrenzfähig sein. Paul Paulsen wünscht sich, dass Menschen wie er dadurch sichtbarer in den sozialen Medien werden.
Das würde halt viel mehr für Aufklärung sorgen. Da ist nicht nur halt die Gesellschaft, sondern auch Social Media ein ganz starker Anlaufpunkt. Ich glaube, dass wir hier auch da eine klare Veränderung schaffen können.
Schon jetzt erstellt das inklusive Team Beiträge für den Instagram-Kanal der Lebenshilfe. Texte, Fotos und Videos über Menschen mit Behinderung von Menschen mit Behinderung.
Das war ein Bericht von Marie Schiller. Und soweit die Themen aus Norddeutschland.